Geschlechtersensible Medizin, der aktuelle Stand und was sollte sich ändern? Zum MGO-Expertinnengespräch begrüße ich Frau Professorin Ute Seeland. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Inhaberin des ersten bundesweiten Lehrstuhls für geschlechtersensible Medizin an der Universität Magdeburg. Herr Dr. Klaus Häser kommt von der praktischen Seite. Er ist niedergelassener Hausarzt in Diemelsee und er hat schon bereits vor über 10 Jahren ein Qualitätszirkelmodul genau zu dieser Thematik entworfen und veröffentlicht. Freut mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Dankeschön, ja.
Dass Frauen und Männer unterschiedlich krank sind, dass sich Symptome unterschiedlich äußern, ist seit vielen Jahren bekannt. Das ist praktisch eine Binsenweisheit. Frau Professorin Seeland, warum brauchen wir jetzt einen Lehrstuhl für geschlechtersensible Medizin?
Das soziokulturelle Geschlecht, also das ist etwas, was für uns Medizinerinnen neu ist. Und dazu braucht es neue Methoden. Und zum anderen ist es so, dass wir gar keine Lehre haben bezüglich dieses Faches. Und von daher ist diese Professur eben auch dreifach aufgestellt. Einmal haben wir den Teil der Lehre, dann haben wir den Teil der Forschung und den Teil der Patientinnenversorgung. Und das ist das Besondere an der Hochschulambulanz.
Herr Dr. Häser, was reizt Sie an dem Thema?
An dem Thema reizen mich im Grunde genommen diese Dinge, die die Frau Kollegin auch schon genannt hat. Und diese Dinge möchte ich gerne in die niedergelassenen Praxis mit hineinnehmen. Das heißt, hier ein bisschen die Sensibilität fördern und stärken für den berühmten kleinen Unterschied, der dann wahrscheinlich kein kleiner mehr ist, sondern ein relativ großer von Zelle zu Zelle. Und das Ganze geplant oder intensiviert durch ein Qualitätszirkelmodul, das wir schon vor über 10 Jahren entworfen haben, mit dem wir im Qualitätszirkel diese Aspekte der geschlechtersensiblen Versorgung quasi als Multiplikator den Kolleginnen und Kollegen etwas näher bringen möchten. Die Thematik ist faszinierend. Wenn man hier eintaucht, sieht man, wie vielschichtig diese Sache ist und wie viele Dinge es zu beachten gilt, beziehungsweise wenn man den Blick ein wenig schärft, sieht man auch tatsächlich die Realität oder die Umsetzung der Dinge, die man erstmal nur gelesen hat und die sich in der Praxis tatsächlich so darstellen.
Inwiefern arbeiten Sie mit Forschung und Lehre zusammen, zum Beispiel mit Frau Professorin Seeland? Gibt es da Schnittpunkte oder wäre es wünschenswert, Schnittpunkte, dass es solche gibt?
Ja, ich denke, gerade die kardiale Seite ist ja eine sehr häufig in der allgemeinmedizinischen Praxis vorkommende Sache. Und hier einfach noch ein bisschen weiter auf die Symptome zu hören, ist es das Krummeln im Bauch, der Bauchschmerz oder der Klassiker beim Mann, linke Brustseite, Schulterschmerz. Was ist hier tatsächlich Sache? Vielleicht einfach mal öfter ein EKG schreiben und nochmal nachhaken, wie die Symptome sind. Ich denke, das ist tatsächlich so der erste große Teil der Schnittmenge. Und wenn wir dann weitergehen und das vertiefen, sehe ich hier viele Sachen auch im Bereich der medikamentösen Wirkung oder auch gerade Nebenwirkung, wo man sagt, hier könnte ich in meiner Praxis doch nochmal genau gucken, um hier schon eine sehr gute Versorgung zu gewährleisten und vielleicht das ein oder andere Fettnäpfchen zu umgehen.
Wie sehen Sie das, Frau Professorin Seeland?
Ja, ich kann das nur unterstützen, gerade was die kardiovaskuläre Diagnostik angeht. Das ist gar nicht so trivial für die Niedergelassenen zu unterscheiden zwischen den klassischen Pathophysiologien, also den Veränderungen der Koronargefäßen, die wir relativ einfach mit der Herzkatheteruntersuchung sehen und den funktionellen Störungen, die eben viel häufiger beim weiblichen Geschlecht auftreten. Aber auch bei Männern gibt es diese. Und das ist etwas, was im niedergelassenen Bereich auch natürlich zu viel Unsicherheit führt, bei den Patientinnen zu Unzufriedenheit führt und so weiter. Und hier können wir gemeinsam etwas entwickeln, was zu allen hilft. Und das wäre zum Beispiel ein Forschungsgebiet von mir, ist die endotheliale Dysfunktion. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Gefäße altern und die Gefäße altern so, dass die Elastizität eingeschränkt ist. Das heißt, diese Gefäßelastizitätseinschränkung, die kann man messen. Und das ist gar nicht so kompliziert. Und das ist im Prinzip wie eine erweiterte Blutdruckmessung. Und dieses Gerät könnte man sich eben in der Allgemeinmedizin gut vorstellen. Und das würde den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern extrem helfen, sowohl die Medikation gut einzustellen, was den Blutdruck angeht, und auch nochmal zu reflektieren. Hat diese Person über 75 Jahre oder über 65 Jahre wirklich einen Bluthochdruck? Oder handelt es sich primär um ein Gefäßelastizitätsproblem? Und das würde man dann anders behandeln. Und dann würden halt nicht so viele Frauen und aber auch Männer die Medikamente einnehmen und nicht im Schrank liegen lassen.
Das kann
Stichwort,
ich mir gut,
Entschuldigung, Herr Dr. Häser.
Ja, ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn der aufgeklärte Patient, der weiß, um was es geht, ist natürlich viel eher bereit, ein Medikament noch einzunehmen, als jemand, der eigentlich gar nicht weiß, warum er das nimmt. Und wenn man ihm das so schön erklären kann, was der Hintergrund der Maßnahme ist, ist die Compliance sicherlich wesentlich größer.
Kommen wir zum Stichwort Gender Data Gap. Dass Frauen in Studien unterrepräsentiert sind, ist bekannt. Welche Folgen hat das für Diagnostik und Therapie? Sie hatten es ja bereits ein bisschen angesprochen, dass unterschiedliche Dosierungen beispielsweise notwendig sind. Was können Sie dazu sagen? Welche Konsequenzen hat das, dieser männliche Bias in den Studien?
Also es geht im Prinzip darum, wie kann man die Medikamentendosierung individueller gestalten? Das ist eine ganz, ganz komplexe Frage, die natürlich eigentlich von der Pharmaindustrie beantwortet werden sollte. Da das aber bisher nicht der Fall ist, ist es so, dass wir die Studierenden und eigentlich ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die bereits in der Niederlassung sind, nochmal vielleicht darauf trainieren, hinweisen sollten, dass doch die Pharmaka einen gewissen Abbaumechanismus folgen. Das heißt, einige werden eher durch die Niere ausgeschieden, eigene durch die Leber. Und dann aber werden die Pharmaka oder die Medikamente, sagen wir es so, in den verschiedenen Kompartimenten des Körpers unterschiedlich abgelagert oder auch verstoffwechselt. Und das ist etwas, was gar nicht so triviales, was in die Pathophysiologie reingeht und auch in die reine Physiologie. Etwas, was man mal im Studium gehabt hat, aber nicht täglich anwendet. Das heißt, hier bieten wir in der Hochschulambulanz an, dass wir die Körperzusammensetzung messen. Und zwar ist es interessant zu wissen, wie verändern sich oder wie ist der Status quo von dem Anteil an Wasser, an fester Substanz, das ist meistens die Muskelmasse, und an Fett. Und wo liegt das? Ja. Und wenn man diese Verteilung kennt von diesen, wir nennen das Kompartimente, dann ist es wichtig zu wissen, wie wird dieses Medikament verstoffwechselt. Und wenn man diese Kenntnis hat, dann kann man viel eher sich überlegen, ob eine Dosierung eines Medikamentes bei dieser individuellen Person vielleicht höher oder niedriger sein sollte. Das bedeutet aber sehr viel Fachkenntnis. Das heißt, wenn die Pharmafirmen so arbeiten würden, wie wir uns das wünschen, dass von vornherein die Medikamente sowohl am weiblichen als auch am männlichen Geschlecht getestet werden und entwickelt werden und auch die Dosierungen angepasst werden würden, würden wir diese Zusatzarbeit nicht in diesem Ausmaß haben.
Ja, genau. Ich kann das auch nur unterstützen, beispielsweise mit den Schmerzmedikamenten. Wenn man hier das Morphin nimmt, das eine stärkere Wirkung oder auch ein höheres Risiko für Nebenwirkungen dann bei den Frauen entwickelt. Ibuprofen interessanterweise hat bei den Männern wahrscheinlich eine stärkere Wirkung, aber auch bei den Blutdrucksenkern und hier insbesondere, wie Sie sagen, das Risiko der Nebenwirkungen bei Metoprolol oder auch bei den ACE-Hämmern oder auch bei dem Digoxin einfach durch eine höhere Konzentration im Blut und damit möglicherweise auch schwere Nebenwirkungen bei Überdosierung und einfach eine langsamere Ausscheidung durch die unterschiedliche prozentuale Fettverteilung. Und wir haben ja im Grunde ein Medikament, das wir nach einer Empfehlungsdosierung verabreichen und eben nicht getrennt. Und genau wie Sie sagen, wo wir uns das wünschen würden, dass man sagt, hier ist schon eine Unterscheidung. Bitte möglichst niedrig dosiert beginnen. Bitte hier vielleicht darauf achten. Das wäre dann sicherlich sinnvoll.
Das ist aber auch ein kleines Zeitproblem wahrscheinlich in der Praxis, Herr Dr. Heser. Wie ist denn die Akzeptanz in Ihrem Kolleginnenkreis?
Ja, ich denke, wir sind ja im Grunde genommen ergebnisorientiert. Das heißt, wenn wir den Blutdruck einstellen, messen wir ja auch den Blutdruck nach einer gewissen Zeit und schauen, ob die Einstellung erfolgreich war. Das Hauptproblem werden eher die Nebenwirkungen sein bei einer Fehldosierung oder bei einer noch nicht ausreichenden Dosierung. Die Akzeptanz ist wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit, genau wie Sie sagen, wie viel Zeit kann ich damit verbringen, entsprechend das Medikament nochmal zu überdenken und nachzudenken? Oder wechsle ich nicht vielleicht gleich auf einen anderen Wirkstoff, wenn der eine Wirkstoff eben nicht vertragen oder nicht ausreichend dosiert werden kann? Insofern ist das sicherlich ein schwieriges Thema. Aber wie gesagt, wir nutzen hier das Portfolio der verschiedenen Medikamente, die wir zur Auswahl haben. Müssen hier vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, wie die Kollegin Seeland hier auch für uns betreibt, indem sie ihre Studien uns näher bringt. Ja.
Gibt es überhaupt die Bereitschaft dazu? Ist das bei Jüngeren anders als bei älteren Kolleginnen und Kollegen?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich denke, mit dem Moment, wo etwas in der universitären Lehre auch verankert ist und einen zunehmenden Stellenwert gewinnt, wird auch die Beachtung dieser Tatsachen in die Praxis Einzug finden, ja.
Frau Professorin Seeland, wie ist das bei Ihnen? Wie wird Ihr Lehrstuhl akzeptiert? Im wissenschaftlichen Raum und auch im gesundheitspolitischen Raum. Und auf die Pharmaindustrie kommen wir dann vielleicht auch noch ganz kurz zu sprechen.
Ja, tatsächlich wird der Lehrstuhl sehr gut angenommen. Also ich bin sehr positiv überrascht. Mhm. Also von den Patientinnen und Patienten habe ich es fast erwartet oder gehofft, ja. Aber tatsächlich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch, dass die geschlechtersensible Medizin, wir haben ja jetzt schon über 15 Jahre Vorarbeit geleistet und die scheint eben jetzt zu fruchten. Das sehe ich eben auch daran, dass die Politik uns unterstützt. Sowohl das Bundesministerium für Gesundheit als auch das Bundesministerium für Wissenschaft unterstützt in diesem Jahr ganz besonders die Frauengesundheit. Wobei da die geschlechtersensible Gesundheit mitgemeint ist. Ich habe mich da nochmal erkundigt. Und man kommt schnell dazu, dass man dann sagt, ach, das ist ja alles Frauenmedizin oder so. Mhm. Aber auch das ist eben etwas, was wirklich in der Kommunikation vielleicht manchmal etwas schwierig ist. Weil natürlich fehlen uns oft Daten für Frauen. Insbesondere in den vulnerablen Phasen, wie zum Beispiel der Perimenopause, weil das bisher wissenschaftlich komplett ausgeblendet worden ist. Und dadurch natürlich der Eindruck entsteht, es ist eine Frauenmedizin. Das ist aber mitnichten so. Also es gibt auch Themen wie zum Beispiel Osteoporose, Depressionen, die einen ganz klaren Bias bei den Männern haben. Und da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Und für mich ist gerade dieser Unterschied zwischen dem weiblichen und männlichen Geschlecht extrem interessant. Und da kommt man natürlich dann schnell eben auf die genetische Ebene, auf die Hormonebene. Und es ist sehr vielfältig. Und deshalb arbeite ich mit Systemen, also dem Stresssystem, mit dem immunologischen System und so weiter und so fort. Und habe es dadurch schneller und einfacher bei der Diagnosestellung und bei der Therapie. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei mindestens gleichen Kosten, wenn nicht sogar weniger, einfach eine höhere Qualität anbieten können. Und das ist ein wichtiger Motor, den einfach viele Kolleginnen und Kollegen langsam auch sehen.
Simon, also wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, das denke ich schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt ist halt noch viel Arbeit zu investieren, sodass wir diesen Paradigmenwechsel im Prinzip hinbekommen.
Können Sie da Tipps für die Praxis geben?
Naja, Paradigmenwechsel, da meine ich halt vor allem den Ansatz in der Prävention. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle schon lange wünschen. dass wir wegkommen von dieser reinen Reparaturmedizin zur präventiven Medizin. Und da kann die geschlechtersensible Medizin extremst punkten. Und das ist im Prinzip die Domäne der geschlechtersensiblen Medizin.
Ich denke vielleicht in der Praxis auch noch im Beispiel der Nachsorge, wenn man sieht nach Mama-CA die psychologische Betreuung versus nach Prostata-CA, vielleicht gibt es hier ja auch noch Möglichkeiten, dass man für das männliche Geschlecht im Rahmen der geschlechtersensiblen Medizin hier auch noch Wege findet, um eine weitere Unterstützung herbeizuführen.
Ja, auf alle Fälle. Also gerade der psychosoziale Bereich beziehungsweise der sogenannte soziokulturelle Bereich, der ist eben, wie gesagt, methodisch noch nicht so weit entwickelt. Und deshalb wissen wir einfach noch nicht so viel darüber. Und das ist genau auch ein Auftrag, den wir haben als Lehrstuhlinhaberinnen, um das weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, wovon Sie sehr profitieren werden. Da bin ich mir komplett sicher.
Ist der Bereich geschlechtersensible Medizin ausreichend Teil der Ausbildung? Wie sehen Sie das, Frau Professorin?
Tatsächlich, ja. Genau, wir hatten ja den Auftrag 2020 vom Bundesministerium, ein Gutachten zu schreiben über den Stand der geschlechtersensiblen medizinischen Lehre in Deutschland. Und damals waren das halt nur 7% der Universitäten, die überhaupt geschlechtersensible medizinische Lehre angeboten haben. Und es war vor allem die Charité, weil wir dort die Möglichkeit hatten, den Wechsel von einem Regelstudiengang in einen Modellstudiengang zu begleiten und alles sozusagen neu aufgesetzt worden ist. Und dieser Change, ja, den haben wir da mitgenommen und hatten dort immer jemanden sitzen in den Gremien und haben auf die geschlechtersensiblen Unterschiede aufgepasst sozusagen und haben die Lehrinhalte dementsprechend gestaltet. Dann ist es ja jetzt so, seitdem ich in Magdeburg bin, habe ich großes Glück gehabt, dass eben diese Wichtigkeit in der Lehre erkannt worden ist. Und ich habe 7 Vorlesungen, also die wirklich im Curriculum auch verankert sind. Und bin jetzt auch ganz neu berufen ins IMPP. Das ist dieses Gremium, was die Staatsexaminerfragen entwickelt. Und von daher denke ich, was sozusagen geprüft wird, wird auch gelernt. Und damit haben wir jetzt einen guten Start hier in Magdeburg. Aber das Konzept muss natürlich ausgerollt werden auf alle Universitäten. Und das ist jetzt der nächste Schritt.
Ja, darf ich kurz zu... Entschuldigen Sie, Herr Dr. Hess, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, was mir noch einfiel, ich denke, es lassen sich ja auch viele Gelder viel gezielter verwenden, wenn man keine Fehldiagnostik, sondern in die richtige Richtung diagnostiziert oder sucht. Das war auch mal Thema in dem GBA gewesen. Auch hier ging es darum, dass bei den Frauen zu spät oder zu wenig diagnostiziert oder erkannt wird. Das ginge ja auch noch mal in die Richtung, wenn wir das hier in der Lehre verankern und prüfen noch dazu, dass man dann einen großen Erfolg für die Zukunft dafür buchen kann.
Ich sehe, wir sind auf einem guten Weg in diesem Bereich. Es tut sich was, endlich, weil, wie gesagt, anfangs das Thema ist bekannt seit sehr vielen Jahren. Was ich noch rausgehört habe, ist, dass die Pharmaindustrie noch mehr den Geschlechterunterschied berücksichtigen sollte bei den Studien. Das wäre, glaube ich, Ihr Anliegen, Frau Professorin Seeland?
Ja, absolut.
Lässt sich aber nicht ändern.
Genau. Genau. diese reine Nutzen-Kosten-Analyse, so wie sie im Moment funktioniert, greift nicht. Und da müsste man einfach Gehör bekommen. Ja, viel mehr Gehör bekommen, dass man auch erklären kann, welche Konzepte dahinter stecken und wie auch die Pharmaindustrie keine Angst haben muss, irgendwie das eine Geschlecht oder das andere Geschlecht zu verlieren als Absatzmarkt, sondern im Gegenteil.
Ich glaube, dass Sie profitieren sehr davon.
Ja.
Im Endeffekt.
Ja, das würde ich so sehen. Und da müsste, finde ich, viel, viel mehr noch geschehen.
Okay. Herr Dr. Heser, wollen Sie auch noch ein Schlusswort?
noch ein verkünden. Ich freue mich über die gesamten Informationen, die ich hier auch mit für mich gewinnen konnte und mitnehme in meine nächsten Zirkel, wenn wir das Thema ansprechen. Mhm. Weil ich denke, dass es ja wirklich eine sehr zukunftsträchtige Angelegenheit ist, die uns für die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten wird und eben hoffentlich ein Teil der Lehre sein wird, indem wir noch etwas gezielter, gerade in der Praxis und damit auch schneller und wirkungsvoller die Damen und Herren hoffentlich gut behandeln können.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die wirklich interessanten Antworten und die interessante Unterhaltung und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dankeschön.
Sehr gerne.